Damen und Herren, wir dürfen Sie recht herzlich begrüßen. Vorweg, eine Kollegin hat uns auf eine Doku aufmerksam gemacht zu dem schon angesprochenen Jazzmusiker Miles Davis. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sie hier ist, aber vielen Dank für den Link. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und wir haben es ja angekündigt, werden wahrscheinlich in einer der letzten Stunden dann die Musik von Miles Davis zum Anlass nehmen, um nochmal aus unserer beiden Protagonistenperspektive unser Thema oder was könnte man sich vorstellen, Improvisation oder das Austesten von Möglichkeitsräumen und viel mehr diesbezüglich zu besprechen und zu vergleichen. Gut, heute wird uns Arno wieder ein bisschen Input zu Derrida verschaffen. Meiner Gut. Sicht gibt es zunächst nichts zu sagen. Bitte.
Also, wenn es keine großen Fragen mehr zur letzten Stunde gibt, dann würde ich weitermachen. Wir haben für diese Stunde, glaube ich, das Wort Dekonstruktion als Leitfaden angegeben. Das heißt, ich möchte mich ein bisschen an diesem Wort, für das ja Derrida überhaupt wahrscheinlich steht oder bekannt geworden ist, das für Derrida aber selbst ein höchst problematischer Terminus bleibt. Und für ihn war es immer ein großes Problem, dass das Wort Dekonstruktion zu einer Art Schlagwort oder Methode geworden ist. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was die Dekonstruktion von sich her intendiert hat. Sie wollte gerade nicht eine universelle Methode, ein universelles System etc. installieren, sondern sie wollte gerade die Methode sein, die zeigt, dass das Denken in abgeschlossenen Systemen per se nicht funktionieren kann. Also Dekonstruktion ist weder ein System noch ist es das Methode. Höchstens, wir bezeichnen mit dem gerade eine Art System oder Methode, die genau zeigen will, dass es so etwas wie einen geschlossenen Systemgedanken a priori nicht geben kann. Also nur in diesem Sinne ist die Dekonstruktion ein Schlagwort, das irgendwas Bedeutendes sagen kann. Und warum? Weil, das haben Sie vielleicht jetzt oder hoffe ich doch schon ein bisschen klar gemacht haben zu können, dass die Dekonstruktion nicht mitmacht mit der Unterscheidung von Form und Inhalt. Und das heißt auch, dass sie mit der Unterscheidung von transzendental und empirisch in ein großes Problem kommt. Das heißt, man kann nicht sagen abstrakt, was die Dekonstruktion ist, weil die Dekonstruktion immer einen bestimmten konkreten Inhalt braucht, der dekonstruiert wird, von dem her sich dann erst entscheidet, wie in diesem Bezug und auf diese Sache Dekonstruktion heißt. Das heißt konkret, es gibt eben nur Dekonstruktion im Sinne, wir dekonstruieren die Geschichte der Philosophie. Oder wir dekonstruieren bestimmte Vorstellungen in der Kunst. Oder wir dekonstruieren eine klassische Vorstellung von Intentionalität. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ganz fast in einem Hegelschen Topos, das Denken im Sinne der Dekonstruktion kommt a priori, sage ich absichtlich, zu spät. Und es versteht sich selbst als ein Bild vom Denken. Deshalb war auch eine Formulierung, die ich die letzten Stunden viel verwendet habe. Es versteht sich als ein Bild des Denkens, das wesenhaft davon ausgeht, dass etwas schon da sein muss, an dem man sich abarbeitet. Und genau dieses Etwas ist schon da, dieser Setzungscharakter, dieses immer schon eine Voraussetzung haben, in einer Voraussetzung stehen, von der ich ausgehen muss, an der ich mich abarbeiten muss, die ich aber nicht im deutsch-idealistischen Sinne gesetzt habe. Sondern es ist eben etwas, und darum habe ich immer wieder betont, die Stärkung der Passivität, in dem ich mich vorfinde, aus, wenn Sie so wollen, geworfenen, unerfindlichen Gründen, und von dem ich anzufangen habe. Darum habe ich am Schluss auch den Terminus der Möglichkeit, die bei Luhmann so oft vorkommt, von Derrida her in Frage gestellt, weil Derrida wirklich nicht mit der Möglichkeit beginnt, sondern mit dem Es gibt Möglichkeiten und es gibt genau die Möglichkeiten, in denen ich befinde, in der faktischen Situation, zum Beispiel unserer kulturellen Art und Weise, wie man philosophiert, welche Systeme, würde Luhmann, Kontexte, würde Derrida sagen, von Wissenschaft derzeit mächtig sind, denen ich radikal ausgesetzt bin. Diese Aussetzung ist gerade nicht eine Setzung im idealistischen Sinn. Das ist nichts von irgendwelchen Subjektivitäten und sei dann das Subjekt der Weltgeist im Hintergrund gesetzt, sondern es ist de facto mit dem verblüffenden Staunen, dass da in der Tat schon was da ist und wir fangen immer schon in und aus diesem, wenn wir so wollen, historischen A priori, in dem wir uns befinden, an. Und genau dieses, dass das immer schon ein historisches A priori ist, bedeutet jetzt, dass es keinen metaphysischen Anfang mehr geben kann im Sinne von Hegel.
Also ganz kurz nur einen ganz wichtigen Punkt markiert. Es gibt einen ganz berühmten Satz im Hauptwerk von Niklas Luhmann, von diesem Werk Soziale Systeme, das eben gleichsam sein ganzes Schaffen so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und dieser Satz ist gleichsam der Anfangssatz dieses Buches und der lautet, jetzt aus dem Gedächtnis zitiert, das Folgende geht davon aus, dass es Systeme gibt. Ja? Und das ist aber sozusagen aus klassischer Sicht wäre das sowas wie ein ontologischer Satz, der natürlich jetzt, wenn man den Hintergrund nicht kennt, gleich einmal missverstanden werden könnte, der aber im Prinzip genau eine, also zumindest verstehe ich es jetzt mal so, genau so eine Setzung vornimmt, um die restlichen 600 Seiten des Buches, ich betone, die restlichen 600 Seiten des Buches darauf zu verwenden, zu zeigen, was es bedeutet, so etwas zu setzen und welche Bedingungen notwendig sind, um überhaupt so etwas sagen zu können. Also der, wenn man so will, die restlichen 600 Seiten verwendet, um diesen ersten Satz zu dekonstruieren. Wir werden vielleicht im Folgenden darauf, also in den nächsten Stunden noch darauf zu sprechen kommen.
Also hier würde ich eindeutig eine Affinität sehen, weil Derrida in zig Büchern immer wieder diese Voraussetzung dekonstruiert, was es heißt, einen Anfang zu machen, wenn es per se der Anfang immer schon ein vermittelter, um es in Hegelscher Terminologie zu sagen, immer schon ein historischer vermittelter Anfang ist. Oder wie Derrida sagt, dass der Ursprung in sich einen Spielcharakter und Spurcharakter hat. Das heißt, wo immer wir anfangen, dieser Anfang ist nie ein ursprünglicher Anfang und trotzdem ist er im wahrsten Sinn so etwas wie ein Ursprung. Ein Sprung in etwas radikal Erstes und Uranfängliches, in dem es uns gibt und es eine Welt gibt. Und gleichzeitig ist dieses Es gibt nicht mehr zu lokalisieren oder zu datieren, eben wie mit, würde Derrida sagen, so völlig simplen Theorien wie Urknall oder was immer, wo natürlich jedes Kind schon fragt, was war, wie Schelling sagt, was war vor dem Urknall, etc. Wo immer, wenn Sie so wollen, auch diese augustinische Frage, das ist eben wichtig, mit Derrida müssen wir immer auch in einem philosophischen Kontext denken, weil er sagt, er kann selber nur denken im Abarbeiten dieses Kontexts. Das ist eben ganz wichtig. Wenn Augustinus zum Beispiel sagt, dass man sich das nicht eben, würde er sagen, wie ein Urknall vorzustellen hat, sondern als das Entstehen und Schaffen von Zeit überhaupt. Also dieses Es gibt, ist eigentlich dieses Geheimnis, das Heidegger in das Wort Sein und Zeit zusammengefasst hat. Und Heidegger ist sicher der maßgebliche Vordenker für die Dekonstruktion von der Debatte. Also das heißt, es handelt sich hier um ein seltsames Verhältnis, wo sowas, wir entstehen in der Zeit und mit der Zeit, aber dieses Entstandensein hat für uns eine Art Realitätscharakter, eine Art Widerständigkeit, die für uns dann den Anschein von Sein kreiert. Also so, als wäre es hier würde es sich hierbei um etwas Erstes und Allererstes handeln. Und genau das ist mit Hegel mit Kant gesprochen, könnte man sagen, natürlich für Derrida sicher so wie für Luhmann ein transzendentaler Schein, der sich hier einstellt, dass wir nämlich das, womit wir kontingent den Anfang machen, zu dem Anfang überhaupt erheben. Und das ist also eine ganz wichtige Figur, ist, Derrida würde daher sagen, es gibt Möglichkeiten. Und es gibt Möglichkeiten immer nur aus dieser Faktizitätsordnung, in der und aus der heraus Möglichkeiten aufspringen. Und darum sind Möglichkeiten nicht mehr wie bei Kant irgendwelche abstrakten Modalformen. So, es gibt Kategorien, Sie wissen das alle, 12 Kategorien, und die letzte modale Unterteilung ist die zwischen Wirklichkeit, Notwendigkeit und Möglichkeit. Das ist nicht die Frage, die sich Derrida stellt, wenn er Möglichkeit sagt, sondern für Derrida gibt es nicht irgendwo Möglichkeit und dann daneben vielleicht noch die Kategorie der Wirklichkeit und dann der Notwendigkeit, sondern wenn man will, indem das Spiel der Differenz beginnt. Indem ich von Differenzen in eine Welt voller Differenzen hineingeworfen bin, befinde ich mich in diesem wirklichen Spielraum von Möglichkeiten und kann nur in und aus diesem Es gibt mich, es gibt eine Welt heraus denken. Und dieses Denken ist natürlich immer, weil dieses Es gibt mich in seinem wirklichen Stattfinden ja niemals die Welt überhaupt ist, sondern genau eine konkrete Singularität, wie der da sein wird. Also genau diese Welt und nicht die Welt. Ich werde ja nicht in die Welt geboren, sondern haargenau in diese Welt, die zu der Zeit diese und jene a priorischen Konstellationen hat, was Denken heißt, was und so weiter. Das ist ganz wichtig. Darum ist eben zum Beispiel für Derrida die Welt nicht mehr wie für Kant einfach eine Idee. Weil bei der Idee habe ich immer noch die Vorstellung, aha, das heißt, es gibt einen sozusagen Inbegriff aller Dinge und dieser Inbegriff aller Dinge ist die Welt. Aber das ist nicht die Welt, von der Derrida spricht, weil ich werde nie in den Inbegriff aller Dinge hineingeworfen, sondern der ist schon konstituiert in einer ganz bestimmten Weise und darum hat er in sich schon den Charakter nicht einer Idee, sondern einer Singularität. Immer diese eine konkrete Welt. Und das ist vielleicht eben, was ich immer wieder gesagt habe, ein großer Unterschied zwischen Luhmann, würde ich doch sagen, und Derrida, dass für ihn daher de facto der Einzelfall so wichtig ist. Weil er würde sagen, die Welt ist eine Abstraktion. Das ist klassisch platonisch, idealistisch noch gedacht. Aber die Welt, wenn man sie denkt vom Ereignischarakter her, gibt es sie nur immer in Konkretionen und es ist dann diese Welt hier und da, die genau diese Konstellation und genau diese Möglichkeitsräume bietet und andere zum Beispiel gar nicht bietet. Wir haben natürlich zu einer anderen Zeit andere Möglichkeiten und so weiter. Das heißt, vom Ereignisdenken her ist die Welt durch und durch, wie Heidegger in seinem Zeit sagen wird, von einer Faktizität her gedacht. Und nicht von der Möglichkeit. Genau das wird kritisiert im Denken des Eski. Wir dürfen nicht den Beginn machen, wie ich es letzte Mal mit Mersch gesagt habe, vom Inbegriff des Möglichen. Und wenn die modernsten Mathematiken von der Möglichkeit beginnen, dann denken sie urkonservativ metaphysisch. Das wär ein Einwand. Das ist der klassische Anfang der abendländischen Metaphysik, dass sie mit dem Möglichen beginnt und nicht mit der Faktizität beginnt. Das war ja auch der Einwand von Schelling gegenüber Hegel.
Ja. Nein, ich möchte nur noch einmal diesbezüglich relativieren. Also bei Luhmann kommt dieser Weltbegriff gelegentlich vor, aber er ist natürlich ein Hilfsbegriff, das dürfte klar sein. Also das sozusagen das Unstrukturierte oder dieses Allgemeine einer Welt als Hintergrundannahme oder wie auch immer, ist natürlich einfach irgendwie eine Hilfskonstruktion, die darauf hinweist oder der Erklärung dient, wie Möglichkeitsräume in dieser Welt vorgestellt werden könnten. Ne? Aber es dürfte klar sein, dass natürlich das, was bei Luhmann als Möglichkeitsraum festgehalten wird, genau in dem Sinne bereits auf strukturierte, bereits auf sozusagen konstituierte Gegebenheiten rekurriert, die ihrerseits bereits wieder eine Auswahl aus einem Möglichkeitsraum meinen. Also sozusagen dieser Bezeichnungsprozess nach Peirce hat immer schon begonnen. Immer schon ist diesbezüglich ein ganz wichtiger Begriff, der auch bei Luhmann eine große Rolle spielt. Er ist gleichsam nicht abschließbar, dieser Prozess des Verweisens auf Möglichkeitsräume, die irgendeiner Gegebenheit zugrunde liegen könnten. Das heißt, es gibt nicht irgendwo vorher etwas, weiß nicht, Unstrukturiertes in dieser Hinsicht, sondern es gibt immer nur bereits strukturierte Bedingungen, die einen Möglichkeitsraum aufspannen. Also, ich weiß nicht, um es ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ich hier die Möglichkeit habe, eben bestimmte Worte zu wählen und aber ganz andere Worte auch wählen könnte, dann ist das eine Auswahl aus dem Möglichkeitsraum der Worte, die mir aktuell zur Verfügung stehen. Nicht? Und dieser Möglichkeitsraum ist seinerseits natürlich wieder bedingt durch, ich weiß nicht, den Möglichkeitsraum, den die deutsche Sprache bietet. Ne? Und der Möglichkeitsraum der deutschen Sprache ist seinerseits wieder gegeben durch den Möglichkeitsraum, den Sprachen grundsätzlich oder menschliche Laut, also Laute, die von Menschen erzeugt werden können, aufgespannt wird und so weiter. Nicht? Also das ist sozusagen unabschließbar zurückführbar auf jede beliebige Dimension, aber eben nicht in irgendeiner Art und Weise als sozusagen als Anfang zu denken. Das ist bei Luhmann ein ganz wichtiger Punkt. Trotzdem ist es natürlich interessant, in dieser Hinsicht eben in Möglichkeiten zu denken, weil, wie ich schon verschiedentlich darauf hingewiesen habe, damit damit die Frage nahe liegt, wie denn etwas, was gerade aktuell ist, also was sozusagen aus einem Möglichkeitsraum ausgewählt wird, aus dem Möglichkeitsraum der Worte, die ich gerade äußern könnte, ja, zum Beispiel, wie denn so etwas überhaupt zustande kommt. Wie etwas, was an sich vor dem Möglichkeitsraum dessen, was möglich wäre, eben eher unwahrscheinlich wird, hinreichend wahrscheinlich werden kann, dass es stattfindet. Also was macht das, was ich gerade tue, nämlich hier häufig wissenschaftliche Erkenntnisse wiederzugeben, oder wie immer Sie das nennen wollen, was ich gerade tue, was macht das so wahrscheinlich, dass es auch stattfinden kann, vor dem Hintergrund dessen, was sonst alles auch möglich wäre. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt und das ist gleichsam die forschungsanalytische Strategie, wenn Sie so wollen, die da im Hintergrund schlummert. Sie betrachten die Welt im Hinblick auf Möglichkeiten und schauen, wie das, was in diesem Möglichkeitsraum wirklich wird, überhaupt zustande kommt.
Also das wäre sicher eine natürlich, ich habe es auch gegen die Mathematik und bestimmte Formalisierungsmethoden der Mathematik als gegen Luhmann gesagt, die Radikalisierung, darauf würde ich aber insistieren, ist, dass Derrida eben sagt, man müsste, wenn man Kant umdreht, sagen, eben gegen seine Analysen im transzendentalen Ideal, dass die Welt nicht der Inbegriff des Möglichen, sondern die Welt als Singularität, das heißt in ihrem wirklichen Werden entfalten von Differenzen, in ihrem unendlichen Werdegang solcher Systeme, die hier zum Vorschein kommen, gedacht werden müsste, dass das der Raum des Unmöglichen ist. Dass wir dem viel näher kommen, wenn wir könnten die Evolution genauso, üblich ist es eben genauso zu sagen, okay, was war damals möglich, was konnten die sehen und hin und her, was war in deren Möglichkeitsraum. Für Derrida wäre die viel interessante Frage, warum kommen permanent die überraschenden Dinge in der Evolution? Und warum treten die auf und wie treten solche Dinge herauf? Das heißt, was ist das, was wir permanent übersehen und für unmöglich halten, das dann in der Tat wirklich auftritt, also wo die Wirklichkeit der Möglichkeit vorausgeht? Das ist für den Ereignisbegriff von Derrida ganz wichtig. Ereignis, würde Derrida sagen, ist etwas nicht, solange es in der Tat vorhergesehen werden kann. Genau damit ist es irgendeine Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit, die man sich ausgemacht hat. Drum sagt zum Beispiel Derrida in Bezug auf 9/11 war kein Ereignis. Es war kein Ereignis in seinem Sinne, weil in vielen Romanen, in vielen Fiction war das eigentlich schon lange antizipiert und es war schon lange in der Literatur, in der Kunst, zum Teil natürlich auch im Feuilleton und so weiter, schon besprochene Sache. Das heißt, dass so etwas möglich ist, dass so etwas passieren könnte, war schon im Raum der Möglichkeit. Derrida würde sagen, oder interessiert vor allem, wie kann etwas auftauchen, und wir können das natürlich genau im Sinne der Dekonstruktion immer erst nachträglich sagen, wie konnte etwas auftauchen, das wirklich jemand überhaupt in seinem Werden nicht kommen sah. Und was bedeutet es, wenn wir die Möglichkeiten des Werdens von diesem völligen Überraschtwerden von Ereignissen her beginnen zu lesen und zu denken? Also das wäre vielleicht, das wäre eine Sache. Jetzt möchte ich aber zurückkommen auf das, woher eigentlich Derrida diesen Begriff der Dekonstruktion schöpft. Wer weiß das, woher dieser Begriff seine historischen Wurzeln? Auf wen bezieht er sich da, wenn er Dekonstruktion sagt?
Ja? Ich vermute auf Heidegger und die Ruinanz.
Ja, die Ruinanz und das, was er ja schon dann gerade in der Zeit, 20er Jahren, wo dieses Ruinanz-Verfallsdenken bei Heidegger so wichtig ist, eben Destruktion nennt. Er nennt es noch nicht Dekonstruktion, aber er nennt es Destruktion. Und weiß jemand, in welchem Zusammenhang bei Heidegger dieses Wort Ruinanzverfallenheit, Destruktion? Ist das nur destruktiv bei Heidegger zu verstehen? Was heißt bei Heidegger Destruktion der abendländischen Geschichte, der Ontologie?
Ja? Die Freilegung von Fundamenten.
Ja, und wie legt er die frei, die Fundamente? Also, das ist dieser berühmte Schritt zurück von Heidegger in die Geschichte. Das ist ganz wichtig, eben kein Fortschritt, sondern ein Schritt zurück, wie Heidegger sagen würde. Und zwar ein Schritt zurück, wenn Sie jetzt denken, dass jeder Anfang immer schon ein historisch vermittelter Anfang ist, dann können Sie in die Zukunft nur kommen, aus diesem Bild des Denkens heraus, indem Sie die Vergangenheit dekonstruieren. Verstehen Sie? Sie können wirklich nur ins Freie der Zukunft kommen, wenn Sie die Geschichte, die diese Systeme geboren und generiert hat, in denen Sie sich selber befinden, in denen Sie fühlen und in denen Sie denken, indem Sie diese geschichtlich gewordenen Dispositive beginnen zu dekonstruieren. Das ist ganz komisch, wer jetzt in die Zukunft kommen will, also wirklich neue Möglichkeiten freilegen muss vor allem, wie, das ist natürlich auch eine stark jüdische Figur des Denkens, das muss man auch sagen, der muss die eigene Geschichte durchdenken, durchwühlen. Also wie in der Psychoanalyse, wenn Sie da hineingehen in das, was Sie nicht sehen, und Sie können es nicht sehen, weil es für Sie viel zu selbstverständlich ist. Und das ist, was kommen wir schon nahe hin, Sie müssen denken, Heidegger, das ist ja Zeit Freuds auch, und wie wir wissen, haben so Entdeckungen oft zur gleichen Zeit sehr oft miteinander was zu tun, auch wenn die Leute nicht sich gelesen oder groß interpretiert ausgelegt haben. Aber was Heidegger Destruktion der Geschichte der abendländischen Philosophie nennt, das heißt für ihn, erstens, keinen ideengeschichtlichen, das war, wenn Sie so wollen, der revolutionäre Anspruch, der da bei Heidegger gelegen ist. Es geht bei der Geschichte primär nicht darum, um Ideengeschichte der Philosophie zu machen. Also was hat Platon gesagt, was hat dann Hume gesagt, wie beeinflussen sich, kann man da irgendwelche historischen Entwicklungen herauslesen und so weiter. Das war, wenn Heidegger sagt, Destruktion der Geschichte der abendländischen Philosophie, dann ist das eher, würde ich fast sagen, ein psychoanalytischer Zugang zur Geschichte der abendländischen Philosophie, weil er sagt, das, worüber wir hier sprechen, Platon, Aristoteles, Kant, das sind ja nicht irgendwelche Figuren da draußen, sondern das sind historisch wirkmächtig gewordene Figuren in unserer Sprache, in unserer Weise, wie wir denken, die wir inzwischen alle nicht nur draußen als irgendeiner Person Freud oder so oder Kant haben, sondern das sind Strukturen oder Patterns, die wir selber permanent zitieren, rezitieren in der Art und Weise, wie wir heute denken. Das heißt, Destruktion der Geschichte der abendländischen Philosophie hat sehr viel zu dem zu tun, und das ist auch ein wichtiger Begriff bei Heidegger in seiner Zeit, was Freud das Unheimliche nennt. Nämlich das Unheimliche ist immer diese seltsame Erfahrung, der Kant, der ist nicht nur der draußen, sondern ich bin sein Doppelgänger. Der ist in mir. Das ist immer das Unheimliche. Mein Papa, ich kann gegen den kämpfen, aber das Unheimliche ist plötzlich, wenn ich sehe, jetzt habe ich genau gesprochen wie mein Vater. Jetzt habe ich genau gesprochen. Das ist genau dieses Erschrecken. Platon ist nicht irgendjemand, der hat so ideengeschichtlich, das war irgendein wichtiger Person, um es böse zu sagen, eine irgendwie große Persönlichkeit, die hat irgendwo im 3. Jahrhundert vor Christus gelebt und der hat ein paar ganz interessante Systeme, die sind natürlich für uns heute, kann man vergessen, das war irgendwie Schnee von gestern und deutscher Idealismus war Schnee von gestern. Sondern was Heidegger mit Destruktion meint, meint zu wissen, dass das, was der sagt, permanent in uns gegenwärtig, sei das in uns selber, weil man will psychoanalytisch, da wir Zitat von Platon sind, oder in Systemen, um es mit Luhmann zu sagen, dass diese ganze Art und Weise, wie Platon Ideen denkt, eben nicht vor 2300 Jahren stattgefunden hat, sondern dass es höchst viel wichtiger ist zu erkennen, wie diese Muster heute wirksam sind und wo wir die von ihren Verstellungen, das wäre Heidegger, und Ablagerungen, versuchen müssen zu befreien. Und da ist jetzt sicher der große Unterschied zwischen Heidegger und Derrida, dass für Heidegger immer noch, und das haben Sie ja auch angedeutet in der Art und Weise, wie Sie es ausgesprochen haben, bei Heidegger ist es immer noch so, dieses zum Beispiel Platon, ja, da gibt es jetzt halt 2300 Jahre Geschichte und da ist viel verstellt worden von dem, was Platon ursprünglich gedacht hat. Das heißt, Heideggers Destruktion hat immer noch so eine Art, das sind seine Worte, Rückgang in die ursprüngliche Erfahrung der Seinsfrage, wie er sich formuliert. Das heißt, Heidegger hat dann immer noch diese Art Topos, dass er sagt, ja schau, wenn wir nur wieder so denken könnten, wie die Griechen mal gedacht haben. Also, da gibt es immer noch das, die wussten noch, was Philosophie ist. Ich übertreibe natürlich, aber ich spiele Theater jetzt ein bisschen. Ja? Also, die wussten noch, was es heißt, zu philosophieren, weil die wussten, dass die Philosophie grundsätzlich die Frage zu stellen hat, was es heißt, zu sein. Ja? Es gibt für die Philosophie eine alles entscheidende Frage, und das heißt, was heißt eigentlich zu sein? Und die griechische Philosophie wusste das noch, vor allem die Anfänge der griechischen Philosophie, die vorsokratischen Philosophen. Bei Platon, bei Aristoteles beginnt das schon ein bisschen schwammiger zu werden und dann kommt die Ruinanzgeschichte nach Platon und Aristoteles und wesenhaft durch die beiden vergisst die Philosophie immer mehr ihr eigentliches Element, nämlich diese Frage zu stellen, was es heißt zu sein. Und diese Frage ist im 19. Jahrhundert, da ist interessant, dass er hier Nietzsche ganz entscheidend nennt, negativ, weil er ja sonst auch sehr viele affirmative Bezüge zu Nietzsche hat, weil Nietzsche dann sagt, Sein ist der letzte Rauch einer verdunsteten Realität. So, das ist Nietzsche, und da plötzlich den von ihm sonst so hochgeschätzten Nietzsche sagt er, aber da sieht man, er ist selber noch mittendrin in dieser Verfallsgeschichte, dieser Ruinanzgeschichte, weil er nicht mehr in der ursprünglichen Erfahrung von so etwas wie Sein sich befindet. Das heißt, bei Heidegger hat die Destruktion immer noch, würde Derrida sagen, zwar den wichtigen Erkenntnis, dass Philosophie geschichtlich sein muss. Da würde Derrida Heidegger eben folgen. Das ist immer ein vermittelter Ursprung, und wenn wir in die Zukunft kommen müssen, hat Heidegger richtig gesagt, müssen wir in einem lebendigen Bezug zu unserer eigenen Geschichte stehen, aus der wir und die Welt, die wir vor uns haben, geworden ist. Das heißt, Derrida würde hier sagen, jawohl, hier müssen wir Heidegger folgen, das ist eine Art genealogische Auseinandersetzung mit den eigenen sozialen etc. Herkünften, in denen wir stehen. Und nur so, wenn man sich mit dieser Geschichte radikal kritisch auseinandersetzt, sie freilegt, nur so kann man in die Zukunft kommen. Also man kann nicht einfach sagen, okay, forget. So, forget. Warum sollen wir uns um Tradition und Geschichte kümmern? Das ist ja auch eine wichtige Struktur natürlich der Aufklärung. Die Aufklärung macht den sagen, forget, vergessen wir, was hinter uns ist, wir schauen in die Zukunft hin und hin. Der Bedarf folgt hier der typisch Freud und Heidegger, indem er sagt, nein, so einfach funktioniert das nicht. Wenn wir einfach sagen, okay, forget the past, let's go into the future, dann wird man ganz im Sinne von Freud die simpelsten Stereotypen der Vergangenheit reproduzieren. Man kommt nicht in ein freies Verhältnis zu sich selbst, und das heißt zu seiner Geschichte, wenn man nicht gerade im Schritt zurück in eine kritische Durcharbeitung der eigenen Dispositive kommt. Aber für Derrida wäre natürlich nicht mehr möglich, dass so eine Art Rückgang, eine Art Freilegung einer ursprünglichen Erfahrung, die offensichtlich die vorsokratischen Philosophen noch gehabt haben und die es jetzt wieder zu entdecken und für die Zukunft, wie Heidegger sagen würde, freizulegen. Aber, und jetzt sind wir schon nahe beim Wort Dekonstruktion. Dekonstruktion heißt für Derrida eben, Rückgehen in die Vergangenheit als eine Weise, Zukunft zu konstruieren. Das heißt, indem wir so in die Vergangenheit zurückdenken, dass wir die geschichtlichen Dispositive, aus denen wir geworden sind, aus denen Institutionen sich generiert haben, nur wenn wir diese Art von kritischem Zugang zu diesen genealogischen Wurzeln der Phänomene in ihrem Werden, wenn man so will. Ja. Und wenn wir lernen, dass hier ganz bestimmte Begriffe nicht mehr aus Blindheit und Übergehen müssen des jeweiligen Systems, notwendigerweise und auch wir heute natürlich übersehen müssen, heißt für Derrida jetzt Dekonstruktion nicht so sehr zurückgehen in das Vergangene, um es zu reproduzieren oder einfach lebendig museal am Leben zu erhalten, sondern im Zurückgehen entdecken wir die blinden Flecken. Und das ist schon eine Sache, die gar ganz späte Heidegger ins Spiel bringt, wenn er sagt, dann in der Spätzeit, Destruktion heißt so viel wie Freilegen des Ungedachten im Gedachten. Also da haben wir schon bei Heidegger ganz spät dann diese Art von Erweiterung des Destruktionsgedankens der Frühe. Für Derrida ist es aber ganz klar. Zum Beispiel, um es konkret zu machen. Derrida hat ein großes Buch geschrieben über Freundschaft, Politique de l'Amitié. Wie geht Derrida an so ein Thema her, von der Position der Dekonstruktion? Für Derrida ist einerseits natürlich nicht möglich, eine essentialistische Zukunft. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, jetzt erfinden wir das Wesen, das Eidos oder den Begriff von Freundschaft. Das ist für Derrida, hoffentlich für Sie alle jetzt verständlich, kein, es gibt dieses Wesen. Ja. Das ist eine platonische Misserfindung gewesen, die es als solches nicht mehr bis zu Husserls eidetischen Variationen und so weiter, da haben Sie immer noch, wer wissen will, was Freundschaft ist, der muss zurück in eine Art Wesensdefinition, die klassisch eben seit Aristoteles den Charakter des begrifflichen Denkens angenommen. Das heißt, philosophieren heißt, festzustellen und zu identifizieren im metaphysischen Gestus von dem, was ist sozusagen die Grenze, die Definition, finis, von dem, was wir gerade noch als Freundschaft definieren können. Und wo beginnt diese Identität, um es Husserlsch zu sagen, zu kippen? Und die eidetische Variation kommt in irgendwas hinein, wo wir nicht mehr sagen würden, das ist Freundschaft, sondern das ist was anderes. Dem nehmen wir dann an. So macht das Husserl. Derrida würde sagen, da Freundschaft so ein plurales, ein so vieldeutiges, ein so vielsinniges Phänomen ist, wird dieses Unterfangen nie glücken. Es kann strukturell nicht glücken, weil bei jeder Definition irgendjemand ein Kriterium noch haben könnte, dass er sagen würde, aber das müssten wir doch in die Definition mit hinein. Und wenn man das dann hineinkommt, wird wieder jemand kommen, der wird sagen, aber das eine Kriterium ist absolut notwendig. Das heißt, das müssten wir dann, und das haben wir halt in UNO oder so, so gehen ja die genau vor. Das heißt, und dann kommt dieses Land und sagt dann, nein, aber da möchten wir insistieren, das ist diskriminierend für unsere Geschichte, also wir sind der Meinung, dieser Begriff gehört dann. Und dann sitzt man sich juristisch zusammen oder wie man mir dann erzählt, das läuft dann im Wirklichkeitsgegenteil von dem, was man will, nämlich die Sachen laufen dann informell. So wurde mir gesagt, läuft es dann wirklich. Das heißt, man geht hinaus, diskutiert in welchen Hintertüren irgendwelche Verabredungen, okay, wenn wir diesen Begriff machen, aber dann macht ihr das und das. Und dann kommt man herein und sagt, man hat in einer öffentlichen Diskursweise à la Habermas in einer freien Konsenserarbeitung diesen Begriff definiert. Und ab jetzt ist es political correct, den Begriff so zu brauchen mit diesem Zusatzimplikanten. Derrida würde sagen, natürlich kann man in einem klassischen Gestus von Philosophie so philosophieren. Und so wird, das ist die mächtigste Form, wie auch heute noch diskutiert. Das heißt, es ist Klärung von Sprachgebrauch, es ist Begriffsdefinition, es ist das Erringen, haltet sozusagen halt nicht mehr von naturalistisch, sondern von kulturell erarbeiteten Definitionen, die man versucht dann durchzusetzen. Ja? Das heißt, es ist schnell dann eben verpackt mit Machtpolitik und so weiter. Das ist, Derrida würde sagen, das ist, ja, so hat man, so gibt es eine Tendenz zu denken seit Aristoteles. Aber das kann als solches nicht das Entscheidende sein, sondern Derrida würde jetzt sagen, wenn er Freundschaft hat als einen Begriff, dann ist das Erste zu verstehen, dass dieser Begriff historisch gewachsen ist. Das ist, warum ich das Wort Gebrauch à la Wittgenstein auch so gerne gebrauche. Eben weil da immer schon das Brauchtum, das heißt, diese Signifikanten haben eine historisch gewachsene Bedeutung und sind daher keine Privatsprache. Ja? Wenn ich meine Bedeutung ändere, dann haben Sie alle, die das nicht mitgemacht haben, immer noch die klassische Vorstellung, Definition von Frau, von Mann, je nachdem, wie das eben in Ihrem kulturellen Kontext definiert wurde. Aber Derrida würde sagen, die Philosophie in dem Moment, wo sie geschichtlich wird, und zwar in ihrem Wesen geschichtlich wird, das heißt, sich versteht, als ich stehe in der Möglichkeit, Sprache, Begriffe etc. zu dekonstruieren, sie noch einmal durchzuarbeiten, ihnen eben ganz bestimmte Bestimmungen aufzupropfen, wie Derrida sagt, dann nimmt die Weise des Philosophierens einen völlig anderen, wenn Sie wollen, einen schöpferischen Charakter in Bezug auf die eigene Genesis und die eigene Geschichte. Das heißt, indem ich permanent, würde Derrida sagen, indem ich seltsame Verbindungen herstelle, also das Gegenteil von definieren, indem ich durch die Geschichte des Begriffs Freundschaft durchgehe. Und ich schaue mir mal an, was hat der Aristoteles über Freundschaft gesagt. Ja? Und dann fange ich das an vorzutragen. Dann wäre, sage ich mal, ein erzkonservativer Gestus der, habe ich ihn auch richtig verstanden? Also gebe ich ihn richtig wieder? Hat Aristoteles, oder dann auch das wäre für Derrida sehr reaktionär zu fragen, er hat Aristoteles das dann wirklich gedacht? Ja? Also von der Intentionalität, hat er das sagen wollen oder nicht? Derrida würde sagen, das sind alles mögliche Perspektiven auf den Text hinzusehen, aber das ist für die Dekonstruktion nicht die Bedeutung. Sondern für, das ist auch wieder fast Freud, freie Assoziation. Das heißt, das Entscheidende ist, aber was ist, wenn wir uns mal freigeben und nicht einfach nur sagen, habe ich Aristoteles richtig verstanden, sondern ganz im Sinne einer therapeutischen Situation der freien Assoziation, was ist, wenn ich den Aristoteles, und er würde sagen, möglichst genau, möglichst sorgfältig, möglichst gewissenhaft studiere, gleichzeitig aber auch meinen ganzen konstruktiven Impulsen freigebe, also nicht nur repetiere, sondern auch schöpferisch auf diesen Text zugehe, so dass ich nicht sage, Aristoteles als welthistorische Autorität gibt es einfach richtig abzubilden und wiederzugeben, sondern es geht jetzt darum, zu freizulegen, was dort an allen Verknüpfungsmöglichkeiten nicht stattgefunden hat, die für uns zum Beispiel heute möglich oder vielleicht sogar notwendig sind. Also man denke nur eben Geschlechterrollen, die Verteilung der Verhältnisse der Geschlechterrollen in der Politik der Freundschaft bei Aristoteles, die eben für ihn natürlich nur unter Männern als wahre Freundschaft möglich ist. Die wahre Freundschaft ist die bestimmte Figur von mir. Und da verstehen Sie natürlich, warum die Dekonstruktion gerade für solche Diskurse wie Cultural Studies, also Gender-Theorien etc. eine unglaublich fruchtbare Methode wurde, sich der Geschichte zu nähern. Indem man sagt, okay, wir schauen, und zwar verstehen Sie, das ist was anderes auch als einfach kritisch Geschichte zu machen. Das wäre Derrida ganz wichtig. Es geht nicht darum, zu kritisieren und den Finger auf Aristoteles, Mensch, war der blöd, und warum der Hundling, typisch Mann und hin und her, hat natürlich die Frauen vergessen und hin und her. Wenn wir wüssten, was wir heute alles vergessen, dann möchte ich nicht wissen, was andere Jahrhunderte über uns sagen werden, wo wir alle unsere absolut blinden Augen haben und Dinge zulassen, von denen andere Jahrhunderte nach uns empört auf uns schauen. Das ist genau der Ressentiment-Gestus, den Derrida nicht haben. Das ist genau nicht der. Derrida ist sehr kritisch gegen das Wort Kritik in diesem Aufklärerischen. Er hat zum Glück sehr viel Nietzsche gelesen und weiß, dass dieses mit dem Finger zeigen, sagen wir mal, eine unappetitliche Geste ist, um es so zu sagen. Und die ist auch sozial nicht nur nett. Wenn wir alle anfangen, jeder verdächtigt diese Globalverdächtigungen von jedem zu jedem und dieses permanente, das hast du nicht gemacht, dieses permanente Pointieren des Mangels, dieses permanente Du sollst, dann wäre das für Nietzsche als guten, für Derrida als guten Nietzsche-Leser einfach eine typisch ressentimentgeladene, moralinsüchtige Weise zu philosophieren. Es ist einfach nur lächerlich, halt den Aristoteles fortwerfen zu wollen, dass er diese. Das heißt aber nicht natürlich, bitte verstehen Sie mich recht, dass man das nicht genau tun soll nach Derrida, nur in einer anderen Geste. Es gilt natürlich jetzt genau dahin zu schauen und zu sagen, ja, aber was war damals für die offensichtlich nicht sichtbar? Für Nietzsche sagt einmal den schönen Satz, meistens sagt er in einem Satz bessere Dinge als andere in ganzen Bibliotheken, er fasst das Verhältnis von Sklave und Herr bei den Griechen in dem einfachen Satz zusammen, sie haben die einfach nicht gesehen. Aristoteles hat das Problem des Sklaven. Gut, das ist zu viel. Aristoteles hat ja dann Passagen, wo das problematisch wird. Aber das heißt, das Sklavenproblem war für diese Gesellschaft nicht sichtbar. Die hatten kein Auge dafür, dass so etwas ein Problem ist. Während für uns natürlich das problematisch ist. Und. Und ich sage aber nochmal auf uns angewendet, wir übersehen heute sicher mindestens so dringliche Dinge nicht, als die damals übersehen. Aber das ist das Wichtige der Dekonstruktion. Das heißt, es geht um ein Hinschauen, Abarbeiten von Vergangenheit, aber genau nicht einfach nur in einem destruktiven, auch nicht nur in einem kritischen, sondern in einem dekonstruktiven. Das Kon soll heißen, das Zurückschauen hat hier einen schöpferischen Zug. Das heißt, die Repetition oder Iteration, wie Derrida sagt, das Zurück ist hier ein schöpferisches Regenerieren, wie ich immer sage. Das heißt, das Ziel ist eigentlich fast ein therapeutisches Ziel, aber nicht mehr im Heideggerschen Sinne zu sagen, aha, wir müssen zurück, weil die hatten die Wahrheit, sondern einfach in dem Sinne, dass hier Probleme, die damals unsichtbar, sichtbar geworden werden und an denen können wir auch dann die blinden Augen der Institutionen zum Beispiel sehen, die diese Patterns von daher heute reproduzieren. Das heißt nochmal, das Entscheidende ist ja, da muss man Heidegger mitgehen, oder da geht er mit, es ist nicht wichtig, ob jemand gut Platon kann. Sondern wichtig ist, ob jemand sieht, dass der heutige Wissenschaftsbetrieb, in dem wir und mittendrin stehen, und dass bestimmte Medientheorien und so weiter haargenau so funktionieren, dass die eigentlich Platon so gut verstanden haben. Ja? Das ist das. Das heißt, der lebt da drin. Ja?
Also zunächst einmal, es dürfte eh auf der Hand liegen, die Erinnerung an die Klimaanlage, Sie können sich erinnern, die nur sieht, was sie eben sieht, mit ihren Möglichkeiten und das brennende Haus, in dem sie steht, für Temperaturanstieg hält und deswegen Kühlanlage anschaltet und eben kein brennendes Haus wahrnimmt. Also epistemologisch genau dieser Hintergrund. Auf der anderen Seite würde Luhmann diesbezüglich vielleicht einen Aspekt betonen, den ich jetzt ein bisschen auch als Frage an Derrida formulieren möchte, weil ich nicht weiß, wie Derrida dazu steht. Also bei Luhmann gibt es eben diesen sehr zentralen Begriff der Beobachterabhängigkeit. Was wir wahrnehmen, hängt selbstverständlich von unseren Beobachtungsmöglichkeiten ab und die sind historisch gewachsen. Also in dem Sinne ganz klar natürlich unsere Kultur, all das, was wir auch unbewusst in unserer Kultur wahrgenommen haben oder mitbekommen haben und uns heute eben grundsätzlich prägt, bestimmt, was wir sehen können und was wir nicht sehen können. Aber, und das Entscheidende an der Geschichte ist, dass sozusagen in einer modernen Lebenswelt oder in einer modernen Gesellschaft, um eher mit Luhmann zu sprechen, sehr unterschiedliche Bereiche kulturell geprägt sein können. Und diese unterschiedlichen Bereiche dann auch unterschiedliche Möglichkeitsbedingungen oder Beobachtungsbedingungen bereitstellen können. Also Luhmann würde sofort den Finger drauf legen und sagen, wenn du den Freundschaftsbegriff erwähnt hast, nicht? Also selbstverständlich gibt es alltägliche lebensweltliche Bereiche, in denen wir gleichsam viel besser unterwegs sind, wenn wir sowas wie einen assoziativen Freundschaftsbegriff walten lassen und uns daran orientieren und auf keinen Fall genau festzulegen versuchen, was denn darunter verstanden sein soll. Nicht? Also auf keinen Fall definieren, abgrenzen, was damit gemeint sein soll. Das ist sozusagen das Um und Auf einer gut funktionierenden Freundschaft überhaupt. Weil wenn ich bei einer Freundschaft zu rechnen beginne, das dürfte klar sein, also wenn wir Freunde sind und ich rechne dann immer vor, hier hört es auf, weil hier ist meine Definition, also meine Abgrenzung zu Ende und alles, was danach kommt, ist eben keine Freundschaftsbeziehung mehr, sondern irgendwas anderes. So funktioniert es eben nicht. Ne? Also sozusagen, es gibt alltägliche Lebensbereiche, in denen Freundschaft definiert nicht funktioniert, sondern eher assoziativ oder vielleicht ein bisschen fuzzy oder so mit unscharfen Rändern und viel mehr versehen ist. Aber, und das ist das Entscheidende, es gibt eben andere Lebensbereiche, nämlich zum Beispiel den der Wissenschaft, wo unter Umständen, wenn ich Freundschaft untersuchen will, ich tue jetzt etwas ganz was anderes, ich untersuche es analytisch. Ich pflege keine Freundschaft im Sinne von Freundschaftsbeziehungen, sondern ich untersuche es als Phänomen. Und in dem Zusammenhang kann es dann sehr wohl wichtig sein, sozusagen festzustellen, was denn genau unter Freundschaft verstanden wird. Das heißt, man kann, wenn man jetzt diese beiden Bereiche, Wissenschaft und Alltag, gegeneinander stellt, natürlich Verwerfungen wahrnehmen und natürlich stimmen die beiden Begriffe dann nicht überein und man kommt nicht weit, wenn man das über den Haufen wirft. Aber unsere moderne Welt, unsere moderne Gesellschaft, unsere moderne Kultur sorgt eben dafür, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, in denen auf der einen Seite Punkte erzielt werden können, wenn nicht definierend, auf der anderen Seite eben genau das, was ich damit definieren will, auch vergewaltigt wird. Also ein ganz klassischer Begriff, nur kurz, dass Sie jetzt noch als letzten Punkt diesbezüglich, Sie wissen, oder viele von Ihnen wissen, dass ich mich recht intensiv mit dem Phänomen Arbeit beschäftige. Ja, dürfte ganz klar sein, dass auf einer gewissen Ebene aktuell immer mehr Schwierigkeiten auftauchen, wenn wir also genau zu definieren versuchen, was denn Arbeit ist und was nicht Arbeit ist. Also schon philosophische Arbeit oder das, was wir hier tun, lässt sich da schwer fassen. Aber es dürfte klar sein, dass auf der anderen Seite ein großer Bereich unserer administrativen Tätigkeiten, gesellschaftlichen administrativen Tätigkeiten, Politiken, Wirtschafts-, also ökonomischen Zusammenhänge, bis zu einem gewissen Grad doch auch darauf angewiesen ist, zu definieren, was unter Arbeit verstanden werden kann und was nicht. Also schon wenn Sie eine Lohnarbeit ausführen, dann muss derjenige, der Ihnen den Lohn bezahlt, in irgendeiner Art und Weise zu definieren versuchen, was denn Arbeit sein soll, was denn diese Lohnarbeit sein soll. Dass er damit falsch liegt, ne, und dass sie damit unter Umständen auch nicht zufrieden sein könnten, ist ein anderer Umstand. Aber es gibt eben sozusagen in der modernen Gesellschaft unterschiedliche Bereiche, in denen unterschiedliche Herangehensweisen an solche Phänomene bis zu einem gewissen Grad naheliegen. Ne. Und diese Bereiche, und das ist das besonders Fatale, verstärken dieses Naheliegen auch von sich her. Also das heißt, die sorgen selbst durch ihre eigene Dynamik dafür, dass hier definiert wird und hier eben nicht definiert wird und dass das sozusagen Spannungen ergibt, die doch für einige Probleme sorgen.
Also vielleicht dazu, das Wichtige jetzt bei Derrida wäre hier, dass er sagen würde, der klassische Gestus der Philosophie, des Systems Philosophie, das ist, wäre seine Sache. Weder jetzt das Alltagssystem noch ein anderes System wie Gericht oder sowas ist das, was Derrida jetzt in diesem Fall interessiert, sondern da ist Derrida eben Philosoph, dass Derrida sagt, ihm geht es darum, dass die Tradition der abendländischen Metaphysik, die für die abendländische Kultur maßgeblich ist, das ist ja etwas Wichtiges, ein Heideggers Topos, den er merkt. In vielen Kulturen hat die Philosophie keine kulturelle Kraft entwickelt. Das ist ein Idiom oder eine Eigentümlichkeit der europäisch-abendländischen Kultur, dass wenn in anderen Kulturen Schamanen und Priester und was immer, die natürlich bei uns auch eine wichtige Rolle spielen, aber wir haben eine Spezifizität, also es gibt etwas ganz Spezifisches, der abendländisch-europäischen Kultur, und das ist, dass das System Philosophie bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts hinein über 2000 Jahre nicht irgendein Randsystem unserer Kultur war, sondern gerade das ist das Komische, dass bei den Griechen schon damals, im Unterschied zu den Orientalen, die Philosophen plötzlich wichtige öffentliche Figuren waren. Die hat man in den anderen Kulturen nicht so wirklich ernst genommen. Ja? Das ist auch ein wichtiger Nietzsche-Topos. Das ist ganz komisch, dass bei den Griechen plötzlich der Philosoph als Figur auftaucht. Nicht als Person, sondern als Figur. Das heißt, hier taucht ein Dispositiv auf, das plötzlich, komischerweise auch dort, wo Demokratie am Entstehen ist, eine wichtige Figur wird. Und das Komische ist, dass im abendländischen Kontext fast, ja Heidegger, wir wissen, bei Hegel oder so gibt es ja eine völlige Identifizierung. Abendländisch zu sein heißt per Definition, in einer Kultur anzugehören, in der die Philosophie zum Element der Wahrheit geworden ist. Nicht mehr die Religion und nicht mehr was anderes. Das müssen Sie denken, das ist... Wenn, dann gibt es nur eine, meines Wissens, eine zweite Kultur, zum Teil in einer bestimmten Zeit die indische Kultur, wo es ähnliche Strömungen wie bei Hegel da fast gegeben hat, wo die Philosophie beginnt, sozusagen, was davor nur den Religionen vorbehalten war, eine Art Universalsystem zu werden, das alle anderen Systeme beherrscht. Und dass wir heute, würde Heidegger sagen, im westlichen Kontext Wissenschaft und Technik als Institutionen geboren haben. Das heißt nicht, dass es nicht in anderen Kulturen auch Wissenschaften gibt, aber dass Sie heute hier in einer Universität sitzen, dass da massenweise Wissen transportiert wird, und zwar eine ganz bestimmte Form, wie der Manfred immer. Nicht irgendein Wissen, das hat ja eine Geschichte, dieses Wissen, und wie wir das hier machen. Das heißt, das ist auch ein Topos, den Derrida sehr wohl mit Heidegger teilen würde. Die Philosophie, das ist nichts Harmloses in der westlichen Kultur, sondern die tritt in der westlichen Kultur auf, die Wahrheit des Ganzen zu sein, schlussendlich, bei Hegel. Ich glaube, 47 Mal kommt der Satz in der Phänomenologie des Geistes. Die Vernunft ist die Wahrheit des Ganzen zu sein. Und das heißt, das ist ja auch das, was wir heute als Globalisierungsproblem haben. Das heißt, es ist doch nicht so, wenn wir noch ein Fünkchen von Ehrlichkeit oder Redlichkeit, wie Nietzsche sagen würde, haben, dass de facto die europäische Kultur heute noch auftritt mit einem universalen Anspruch. Dass heute natürlich gedacht wird und von allen mächtigen Institutionen auf diesem Globus gedacht ist, dass die Vernunft ein universeller Wert ist. Und dass die Vernunft, und das ist Philosophie. Verstehen Sie, wir diskutieren hier über ein absolut machtpolitisches Dispositiv und nicht über irgendeine harmlose Sache, dass es da irgendwelche komischen Philosophen gibt, die sich irgendwelche Dinge machen. Und das würde Heidegger sagen, Derrida jetzt mit Heidegger sagen. Das heißt, wenn er hier die Philosophie angreift, dann greift er erstens etwas an, was heute sich durch und durch in die Lebenswelt hineinzieht, nämlich dieses wissenschaftlich-ökonomisch-technische Dispositiv. Das heißt, so leicht können wir das nicht trennen. Wir können nicht sagen, es gibt auf der einen Seite die Weise, wie die Lebenswelt ist, und auf der anderen nicht. Das Schwierige ist ja, wenn wir es nur zum Beispiel der Immobilienkrise jetzt anschauen, dass ja in Wirklichkeit eben gerade der private Bereich offensichtlich durch und durch reguliert ist. Da gibt es überall Verträge, in denen klar definiert ist, wenn Sie diesen Schuld da eingehen, dann haben Sie das und das zu tun und hin und her. Das heißt, dieser Alltag, das ist gefährlich, würde ich sagen, bei dieser Trennung, wie du sie vorgeschlagen hast, weil de facto das ja so, und das ist das Unheimliche wieder an dem Dispositiv. Es gibt eben nicht irgendwo die Experten, die philosophieren, die Berufsphilosophen, die dann irgendwo in ihren Elfenbeintürmen drinnen irgendwelche Sachen ausdenken, sondern wenn die wie heißen die, die False Whip oder Papiere ausdenken, dann sind die einige Jahre, zwei Jahre später schon mitten am Markt und berühren unmittelbar hunderttausende Menschen. Das heißt, dieser Raum, den wir da schaffen in der Alltagswelt, ist eben in der Gefahr, das würde der Reda so sagen, durch und durch ein von einer bestimmten Interpretation der abendländischen Metaphysik durchsetzter und absolut beherrschter Raum zu werden. Das heißt, dieses Dispositiv ist nicht harmlos, sondern es ist absoluter Wille zur Macht.
Aber nur also ein Missverständnis vorzubringen. Ich habe selbstverständlich nicht vorgeschlagen, die Welt zu trennen und in unterschiedliche Bereiche aufzuspalten, sondern ich habe sozusagen Luhmanns Konzeption folgend darauf hinzuweisen versucht, dass unsere Welt, wenn sie analytisch diesbezüglich betrachtet wird, eine ganze Reihe von Widersprüchen aufweist. Das ist ja sozusagen der Punkt bei Luhmann. Ne? Also sozusagen darauf hinzuweisen, dass bestimmte Bereiche eine Eigenlogik aufweisen, ist die eine Sache, dass die Verwerfungen schaffen, also diese Eigenlogiken Verwerfungen zu anderen Bereichen schaffen, ist sozusagen die grundlegende Sache. Ne? Also es geht jetzt nicht sozusagen festzustellen, super, die Wirtschaft benimmt sich in einer Art und Weise, wie das jetzt feststellbar ist, und damit ist es getan, sondern es geht sehr wohl darum zu schauen, wo denn das, was in der Wirtschaft, ich weiß nicht, Credit Default Swaps zum Beispiel oder ähnliches mehr, für Spannungen sorgt, also sozusagen wo dort Notwendigkeiten fahren, oder ich weiß nicht, Personalkürzungen kennen, das ist ein näherliegendes Beispiel vielleicht für viele von Ihnen, ne? Oder vielleicht auch nicht, da Sie ja alle noch studieren, noch nicht beschäftigt sind, aber Sie können sich das vorstellen, ne? Also sozusagen, es gibt eine wirtschaftliche Notwendigkeit, leider Gottes, tatsächlich Personal abzubauen, das weiß jeder Unternehmer. Auf der anderen Seite gibt es einen menschlichen Aspekt, weil die Arbeitskräfte, die eben da gekauft werden, grundsätzlich von Menschen zur Verfügung gestellt werden und keine abstrakten Dinge sind. Ne? Und weil die gekaufte Lohnarbeit eben grundsätzlich von dem nicht zu trennen ist, was da hinten dran hängt, nämlich ein Mensch. Ne? Also das heißt, es gibt sozusagen eine ökonomische Logik, Personal abzubauen, und es gibt darüber hinaus Verwerfungen zu anderen Lebensbereichen, die genau davon betroffen sind. Und sozusagen diese systemische Sichtweise weist darauf hin, dass es diese Verwerfungen gibt und weist nicht nur einseitig darauf hin, dass es hier eine ökonomische Logik gibt. Das ist so der entscheidende Aspekt bei dieser Sache. Ne? Also da ist schon ein kritischer Aspekt dahinter, kein affirmativer.
Und genau, wenn ich hier anschließe, diese Verwerfungen in ein Wort zusammenzufassen, das meint diese Dekon. Das heißt, Sie müssen Dekonstruktion wirklich als ein Tick-Tack-Bewegung denken. Das ist ein Hin und Zurück. Das ist ein Hin und Zurück. Das ist diese Geste, die ist ganz entscheidend. Das ist nicht mehr nur der Schritt zurück von Heidegger, sondern das ist permanent hingreifen, und dann aber sich zurücknehmen. Und dieses Zurücknehmen würde er eben nicht mal mit dem Wort Kritik nur in Zusammenhang bringen. Sondern er würde sagen, es gibt ganz viele Modi. Und vielleicht zeige ich Ihnen dann noch kurz einen kleinen Film, einen kleinen Ausschnitt aus einem Filmprojekt oder aus einem Performance-Projekt, wenn Sie so wollen, das ich gerade letzte Woche im Tanzquartier Wien gemacht habe, an dem für Derrida gerade am Schluss so wichtigen Problem des Berührens und des Touchen. Weil er sagen würde, genau auch da wieder Dekonstruktion einer klassisch-metaphysischen Denkfigur, dass wir typisch die weiße Mythologie hat den Schritt zurück nur in den Kopf. Das heißt, sie glaubt, erst dann treten wir vor einer Sache zurück, wenn wir in eine kritisch-reflexive Distanz zur Sache treten. Und bei dem Projekt geht es darum, eben, wie Derrida sagt, dass jedes Art von in Berührung treten zu einer Sache in sich schon die Gegenbewegung des sich Abstoßens von der Sache impliziert. Und dass daher zum Beispiel auch ganz andere Formen, dass es so eine Art von Reflexivität im Gespür schon gibt und dass wir daher sagen müssten, dass selbst das sensitive in Kontakt treten mit Dingen schon eine Weise des Denkens wird. Und das wäre eine typische Art und ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wie er zum Beispiel mit dem Gericht Denken umgeht. Er zeigt, dass das Denken auf ganz anderen Ebenen auch stattfindet und dass gerade das rationalistisch-reflexive Bild des Denkens eine radikale Ausschließung von sehr vielen Methoden, kritisch unter Anführungszeichen zu denken, ausschließt. Und dass daher eine Dekonstruieren dieses rationalen Bildes gleichzeitig ein Explodieren von neuen Möglichkeiten und Formen zu denken impliziert. Das heißt, gleichzeitig dieses konstruktive Freilegen, durch das ganz neue Formen freigelegt werden sollen. Und immer das ist das Entscheidende, dieses Freilegen ist das, um das es Derrida geht. Weil das Wort Dekonstruktion immer noch meistens so kritisch nur eben gedacht wird, typischerweise. Es ist eine schöpferisch-konstruktive Weise des Freilegens von vielen Möglichkeiten, die sonst unmöglich blieben.
Ja? Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Freilegen, vor allem in Kulturtheorie und Politikwissenschaften, die ich vorher angesprochen habe. Weil wenn ich jetzt die Vergangenheit aufbearbeite und dann zurückgehe, kann ich ja nicht quasi auf ein eigentliches kommen, sondern ich verbinde ja wieder, ich mache neue Verbindungen, ich stelle neue Verbindungen her, schöpfe sozusagen die Zukunft. Aber es ist ja reine Kreation. Nicht? Und in der Politik, also wenn wir jetzt die Kultur schaffen und so hinein, dort versucht trotzdem irgendwie auf ein eigentliches zu kommen, auf ein freiwilliges Feld. Also das, darauf kommen wir ja nie, wenn wir jetzt im Sinne von Schöpfung sprechen und Kreation.
Ja, aber
indem ich dekonstruiere, konstruiere ich ja ständig. Ich schöpfe ja wieder, indem ich dekonstruiere.
Aber dann, jetzt muss ich genau die umgekehrte Sache wieder machen. Sie dürfen das D im Dekonstruieren nicht vergessen. Das heißt, Sie fangen eben nie frei ex nihilo an. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Sie beginnen nicht, oh super, jetzt sind wir so schöpferisch hin und her. Genau das ist nicht Dekonstruktion. Sondern was ich am Anfang gesagt habe, das D im Dekonstruieren bedeutet, Sie müssen sich mitten hinein begeben in das, was ist, in das, was Ihnen vorgesetzt ist. Das heißt, Sie können nicht einfach ex nihilo, also natürlich können Sie das, aber das ist nicht Dekonstruktion. Sie müssen sich, wenn Sie auf Freundschaft oder politische Verhältnisse dekonstruieren, dann müssen Sie referenziell sich auf dieses Feld beziehen. Und dadurch bekommen Sie einen harten, widerständigen Referenten. Der hängt eben nicht, wie der Dekonstruktion immer gesagt wird, in der Luft. Und zwar, er hängt genau darum nicht in der Luft, weil es ja nicht darum geht, wie Sie die politische Sphäre zum Beispiel definieren, sondern weil es darum geht, wie da, worin und wo mittendrin Sie sich befinden, die politische Sphäre definiert wird. Das heißt, Sie sind markiert von diesen Definitionen und können nur im Abarbeiten dieser Definitionen in was Freies kommen.
Aber es ist dann mit dem Problem mit der Gültigkeit. Welche Gültigkeit habe ich dann? Welchen Anspruch? Ich meine, ich brauche ein Ziel, weil ich dekonstruiere.
Nein, aber das ist das Ziel. Das Ziel kann sich nur, wenn ich so will, prozessualer. Natürlich kann nach Derrida kann ich kann nicht schon sagen, natürlich, ich gehe jetzt dran an die Geschichte der Philosophie der Freundschaft. Aber ich weiß nicht, was da am Ende alles rauskommt. Ich kann das nur vollziehen in dem Weise, dass ich sage, ich lasse mich auf verschiedenste Denker der Philosophie der Freundschaft ein und beginne jetzt in mich einlassen auf die, etwas zu kreieren, bei dem ich noch nicht weiß am Anfang, was herausgekommen sein wird. Es ist aber immer so, wenn Sie eine kreative Diplomarbeit oder Dissertation schreiben, dann wird sie einen dekonstruktiven Charakter haben. Weil wenn Sie am Anfang schon ein Ziel haben, das Sie formulieren können, Sie können ein Konzept schreiben und das ganze Schreiben Ihrer Diplomarbeit ist nur noch die Entfaltung dieses Konzepts, das Sie am Anfang geschrieben haben, dann ist das eben eine relativ fade Weise, eine Diplomarbeit. Natürlich können Sie das versuchen, aber Sie können die Sicherheit nicht a priori haben. Verstehen Sie? Derrida würde sagen, das ist ein Gestus der Verängstigung, indem wir immer uns dem Ziel vergewissern wollen, bevor wir dort sind. Aber das können Sie nicht mehr.
Machen wir das nicht immer automatisch?
Ja, wir machen das, aber genau das ist das Problem. Sie haben recht. Wir denken, wir sind trainiert, über 2500 Jahre so zu denken, dass wir teleologisch denken. Wir antizipieren Ziele, um dann zu diesem Ziel hinzukommen. Und es macht uns unendlich viel Angst, ziellos durch die Welt zu gehen. Das ist ein Problem der Europäer. Und das Problem kriegen die anderen Kulturen ziemlich hart vor den Kopf gelegt, dass wir immer im Vorhinein antizipieren wollen, um dann das einzuholen. Aber das ist ja auch die Dynamik der Geschwindigkeit, die da drin ist. Stellen Sie sich das bildhaft vor als eine Kultur. Das heißt, die rennt ja, die muss ja beginnen, permanent zu rennen. Weil sie permanent sich in die Zukunft schleudert, irgendwo da draußen verankert und dann im Vorlaufen in diese Zukunft permanent rennen muss, um dorthin zu kommen, wo sie angeblich im Denken schon lange sind. Und kaum sind sie dort, kommen schon die nächsten Verankerungen hin. Das ist eben diese Dynamik, die uns permanent vom, wenn Sie so wollen, von außen her, also dekonstruktiv zugemutet wird, aber die uns auch zum Teil irgendwann auf den Nerv gehen.
Ja, ich wollte noch was, also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Sie ganz richtig verstanden habe, im Hinblick auf Ihre erste Anmerkung. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, können wir mit bestimmten, weiß nicht, Begrifflichkeiten zum Beispiel Probleme haben, ohne schon zu wissen, wie wir aus den Problemen wieder rauskommen. Also gleichsam zunächst einmal gewisses Bedürfnis spüren, uns mit Problemen in einer bestimmten, oder mit Begriffen in einer bestimmten Art und Weise zu beschäftigen, weil wir so, wie es aktuell gefasst ist, nicht zufrieden sind. Ne? Und dann kommt vielleicht, wie der Arno gesagt hat, im Zuge einer Diplomarbeit, die sich an diesem Begriff abzuarbeiten versucht, etwas raus, was hinterher dann als Ziel betrachtet werden kann. Ne? Beziehungsweise werden Sie unter Umständen von Diplom als Betreuenden auch aufgefordert, so etwas wie ein Konzept zu schreiben und da schon so etwas wie ein Ziel zu formulieren, was natürlich ja, ein gewisser Vorgriff ist, eine Antizipation auf etwas, was Sie unter Umständen noch gar nicht erahnen können, wohin das führen wird und ähnliches. Aber im Hinblick auf Ihre erste Bemerkung, ich habe so verstanden, dass Sie der Meinung waren, dass jedes Dekonstruieren trotzdem, es so genannt wird, bereits ein Konstruieren darstellt, weil ja alles, was ich sozusagen in Frage stelle, trotzdem in irgendeiner Art und Weise festgehalten werden muss und in eine neue Konstellation gestellt werden muss. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, in gewisser Weise, ja. Das ist beim Dekonstruieren eigentlich schon kreiert.
Ja.
Das Konstruieren.
Richtig. Also da würde ich durchaus zustimmen. Also ich bin da. Ich meine, es ist im Prinzip dann wurscht, nicht, welche Seite der beiden der Unterscheidung man bezeichnet, ob man das D oder das Konstruieren bezeichnet. Nicht. Aber grundsätzlich würde ich schon auch glauben, dass natürlich jede Problematisierung per se bereits, auch wenn es noch nicht klar ist, wo es hingeht bei dieser Problematisierung, nicht, aber per se zumindest irgendwie einen neuen Status schafft, in dem die Dinge ein bisschen in Bewegung geraten, aber trotzdem eben einen Status darstellen, eben einen Zustand, eine Konstellation darstellen, die als solche nicht völlig aufgegeben werden kann. Ne? Also insofern würde ich vermuten, dass da eine gewisse Konstruktion auch im Spiel ist.
Ja, bei der Dekonstruktion. Ja, also vielleicht jetzt da, ich werde dann nur einen kleinen Teil dann noch zeigen. Es geht nämlich eine halbe Stunde, da sind wir schon lange drüber, also ein paar Ausschnitte. Vielleicht zudem einleitend, ich komme jetzt gerade von der FU Berlin, von einer Konferenz, die hat geheißen Performing and Philosophy. Ja? Und es war natürlich sehr auffällt, dass zwei Namen hauptsächlich vorgekommen sind. Es sind so am Rande, würde ich sagen, Heidegger und Wittgenstein vorgekommen und ganz zentral die Lösung. Derrida. Buchmann ist einmal das Beispiel vorgekommen, das du auch immer wieder verwendest, also mit dem System des Refrigerators. Genau, der Air Condition. Also dieses Beispiel ist einmal gekommen. Es ist sicher kein Zufall, dass Derrida und Deleuze die beiden Ideengeber waren für die meisten, die an dem Feld Performing and Philosophy gearbeitet haben, weil eben, wie ich gesagt habe, die Dekonstruktion als solche, und das ist natürlich, was Sie sagen, in sich diesen Grundzug des Aufsprengens und des Schöpferischen. Und ich möchte Ihnen einfach, das ist eine ganz einfache Sache, das ist jetzt keine Performance, sondern das ist eine ganz einfache Sache, wo ich gefragt wurde, ich soll über das Verhältnis von Visibility und Touching sprechen. Und eben, ich war aber in Berlin und konnte daher nicht gleichzeitig im Tanzquartier sein, das kann ich noch nicht. Und dadurch war es so, dass wir dann die Idee hatten, ich stelle einfach eine Kamera hin und sage irgendwelche Dinge über das Ganze. Verhältnis von Berühren und Visibility, und es gibt eine Stelle, die geht direkt dann auch auf der Radar ein, und da werde ich jetzt vielleicht mal kurz haben wir einen Ton hier auch? Das ist alles, was der Ton kann. Das läuft nämlich über den Ton. So, ich habe hier nämlich volle Lautstärke. Na gut, dann muss ich vielleicht, dass ich das nächste Mal muss ich noch schauen, also wie wir hier einen besseren Ton hinkriegen, weil so funktioniert, sonst macht das keinen Sinn, weil es hauptsächlich über den Ton läuft. Ja? Okay, ich werde versuchen, dass ich, dann mache ich das nächste Mal, dass ich schaue, warum, es müsste ja hier eigentlich ein viel besserer Ton möglich sein. Genau, ich sehe nämlich gerade, wir brauchen da nämlich noch ein Tonkabel, das läuft nämlich noch über ein Sonst. Siehst du, es kommt von daher, da ich habe morgen nämlich immer eine Vorlesung und da verwende ich immer den Computer, aber dort gibt es keinen Ton. Das heißt. Aber das weiß ich eh nicht, wo ich dort hinein. Dann werde ich schauen, dass ich, also wenn ich das nächste Mal nochmal 10 Minuten oder so haben darf, dann werde ich das dann einfach das nächste Mal machen. Ja, also das sind wir. Ja, also wenn Sie einverstanden sind. Gut, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Verhältnis Performing and Philosophy, weil das für Derrida ein absolut wichtiges Format ist. Ja, man kann sagen, dass Derridas Dekonstruktion überhaupt eben das Milieu war, aus dem ganz viele dieser Versuche hervorgegangen sind. Vielleicht werde ich Ihnen einen ein bisschen beschreiben von einem, der hat die Derrida-Texte permanent mit einer Loopmaschine sich selber sprechen lassen, so dass ein permanenter Dialog zwischen der Iteration stattgefunden hat, also der Wiederholung von irgendwelchen Sätzen, die er früher gesagt hat, und dem, was er im Moment gerade gesagt hat. Und er hat damit eine Art Dialogsituation kreiert zwischen dem, was er aktuell gesagt hat, und dem, was permanent im Hintergrund gekommen ist als frühere Sätze, zu denen er sich dann selbst in Beziehung gesetzt hat, zu dem Ganzen. Und das war für ihn eine Möglichkeit, auf eine performative Art und Weise zu zeigen, was Derrida unter Iteration versteht. Das war eine Geschichte. Es wären dann noch eine ganze Reihe also von verschiedensten künstlerischen Versuchen auch gewesen, die Frage zu stellen, wie Denken möglich ist, wenn man das Bild des Denkens, das die abendländische Metaphysik kreiert hat, versucht zu dekonstruieren, um eben genau etwas sehen zu lassen, das sonst permanent übersehen wird. Solange wir maßgeblich uns von diesem Bild her verstehen und von diesem Bild her das Denken vollziehen. Vielleicht zwei Buchhinweise am Schluss. Der eine Buchhinweis ist das, was ich am Anfang gesagt habe über Destruktion. Das finden Sie natürlich vor allem in Sein und Zeit bei Heidegger. Also hier vor allem in diesen Seiten über die Geschichtlichkeit des Daseins, das sind vor allem Seiten 20 bis Seite 22, da kommt das Wort Destruktion mehrmals vor. Und ein zweites Buch, das ich Ihnen zu Limited Inc. hinzu noch empfehlen möchte, ich habe es schon bestellt, aber es ist ausgeliehen. Ich glaube, ich kriege es in zwei Wochen dann und kann das dann bei mir in den Handapparat auch stellen. Das ist ein Buch Positionen, Jacques Derrida. Das ist, glaube ich, für diese Vorlesung und ihre Intention sehr brauchbar auch, weil es handelt sich bei diesem Buch Positionen um ein Buch, bei dem, ähnlich wie in Limited Inc., Derrida gezwungen wird, pädagogisch zu sein, weil er von verschiedensten Seiten eben nicht nur in Limited Inc. gegen Searle angegriffen wird, sondern hier zum Beispiel direkt auf die Angriffe von Habermas etc. eingeht und daher versucht, wieder pädagogisch seine eigene Position der Dekonstruktion in verschiedenen Interviews, in denen er gefragt wird zu Begriffen wie weiße Mythologie, zu was ist ein Begriff, was ist Dekonstruktion, was ist Differenz, in drei Interviews und einem längeren Interview, das als Vorwort gestaltet ist, Stellung. Also ich, für diese Vorlesung hier würde ich weniger jetzt so die ganz prominenten Texte, Randgänge der Philosophie oder Grammatologie empfehlen, sondern ich würde eher jene Verteidigungstexte von Derrida wie Positionen oder Limited Inc. empfehlen. Da ist es eben so, dass er im ersten Gespräch, das er mit dem Verleger Peter Engelmann, der ja hier im Passagenverlag Wien den Großteil seiner Werke herausgebracht hat, ein erstes Interview führt, indem er vor allem den von mir auch schon öfters hereingebrachten Begriff der Grenze als konstitutiv der Randgänge für die Dekonstruktion nimmt. Es gibt eben dann ein zweites Interview, in dem er vor allem auf die Frage der Differenz eingeht. Und es gibt dann eben ein Interview, das ist übrigens von zwei Marxisten, ist auch ganz interessant, dass dieses Interview uns sehr viel noch aus der Zeit der 68er und Anfang 70er Jahre zeigen, also der Aufbruch in die ganze 68er Bewegung und das Interessante von Derrida, wie er gleichzeitig mit dieser Bewegung mitgeht, aber gleichzeitig mitten in der Hochblüte der 68er einer der wenigen war, die sich sehr auch kritisch schon damals begonnen haben, zu einer orthodoxen Interpretation von Marx oder wenn Sie so wollen, zu einer stalinistischen Interpretation von Marx natürlich sowieso sehr kritisch geäußert. Das ist auch in diesem Sinne ein interessantes Dokument, weil es schon zeigt, wie hier jemand selber, der noch relativ jung war, aus seinem Denken heraus gleichzeitig auch eine Möglichkeit hatte, eine bestimmte kritische Wachheit gegenüber stürmischen Zeiten, in denen sie sich befunden haben, und Derrida war mitten in diesen Bewegungen drinnen, aber wie er gleichzeitig sehr wohl durch das Denken und das lange geschulte Denken eine Möglichkeit hatte, auch eine bestimmte kritische Distanz zu diesen Bewegungen sich erarbeitet zu haben, über wirklich dieses Auge des Denkens. Wichtig ist mir vielleicht als letzter Begriff dann auch noch der, weil wir über das Wort Non-Intentionalität hier ja auch mehrmals gesprochen haben, dass es auch ein schönes Interview gibt, bei dem er immer wieder auf diese Frage der Intentionalität und des Sagenwollens, wie er es formuliert, eingeht. Und wo er genau zeigt, wo er versucht, seine Position zu zeigen, was es heißt, ein Denken zu kreieren, und das waren ja auch immer wieder hier die Fragen, das sich aus der Selbstsicherheit der Intentionalität loslässt und wo dann genau diese Verdächtigungen sind, dass ein solches Denken keine Kriterien mehr haben kann, dass ein solches Denken als solches sinnlos wird, weil offensichtlich wir nur uns schwer ein sinnvolles Denken vorstellen können, das nicht mehr im Vorhinein angeben kann, wohin der Weg gehen wird. Das war also da immer, natürlich auch von den Marxisten, immer wieder ein Argument, ja, aber was ist, wenn wir aufgeben, dass wir schon im Vorhinein die Prozesse antizipieren und vorherdenken können? Und man sieht sehr stark, dass Derrida hier permanent kämpfen muss, dass es sehr wohl ein sinnvolles Denken gibt, das nicht mehr aus der Figur des Wollens und aus der Figur einer voluntaristischen Intentionalität her zu verstehen ist. Und insofern, glaube ich, sind diese Texte auch ganz fruchtbar.
Das erscheint mir. Darf ich kurz?
Ja, ich habe da noch eine allerletzte Sache.
Ja?
Ja, also ich wollte Sie nur aufmerksam machen, am Mittwoch haben wir, da wird es hoffentlich dann funktionieren, eine andere Live-Geschichte in der Roten Bar. Also wer noch Interesse hat, ich habe hier ein paar Flyer aufgelegt, wenn jemand da hinkommen will, ich lese hiervon.
Na, ich wollte nur noch anmerken dazu, das ist eine Problematik, der auch Luhmann natürlich immer wieder begegnet ist, die so jetzt sehr verkürzt, aber doch sehr allgemein mit diesem Begriff der Postmoderne assoziiert wurde. Sie wissen, dass da sowas wie, ich weiß nicht, auch auf wissenschaftstheoretischer Ebene sehr oft so etwas als Stichwort, als sehr verkürztes Stichwort selbstverständlich, wie ein Anything Goes in den Raum gestellt wurde, nicht so, dass gleichsam im Vergleich zu den hehren Werten der klassischen Philosophie plötzlich ein Abgleiten in eine Beliebigkeit, die keine Standpunkte mehr hat, die keine festen Bezüge mehr erkennen lässt und damit natürlich gleichsam einem plattverstandenen Utilitarismus Tür und Tor öffnet und vieles mehr. Nicht? Also das sind so die klassischen Vorwürfe, die diese Bewegung immer wieder oder mit der diese Angst des Denkens, was du jetzt durchaus versuchsweise gerne als neue Art des Denkens bezeichnen würde, die immer zu hören bekommen hat. Ne? Also sowohl Derrida offensichtlich wie auch Luhmann immer wieder, die ganz allgemein eben auch so ein bisschen vielleicht in der Luft lag, weil eben eine ganze Reihe von 60er, 70er Jahren nicht eine ganze Reihe von Bezügen aufgegeben wurden oder beziehungsweise gar nicht bewusst aufgegeben wurden, sondern einfach problematisch geworden sind, genau in dem Sinn, den wir vorher angesprochen haben. Ne? Ohne dass man auch wusste, wo es hingeht, hat man einfach gespürt, hallo, so kommen wir mit der Sache nicht mehr zu Rande, nicht? Und da sind natürlich dann sukzessive die festen Bezüge gepurzelt und von der Gegenseite dann natürlich auch sofort so gleichsam als ein Abgleiten in eine völlige Bodenlosigkeit, diese transzendentale Obdachlosigkeit und was da nicht alles für Schlagworte in dem Zusammenhang gefallen sind, entsprechend angeprangert worden und natürlich dann auch gleich wieder der Zeigefinger erhoben. Wir müssen doch zurück zu hehren Werten, wo wir uns anhalten können, wo wir uns entsprechend orientieren können. Ne? Also das kennen Sie, diese ganze Problematik. Auch gestern hat ja ein Kandidat dann zum Glück eh sehr schlecht abgeschnitten, der in ähnlicher Art und Weise auf solche Werte rekurriert hat. Naja.
Ja. Eine Frage, was Sie gerade beschrieben haben, ist das nicht der Relativismus? Kann Utilitarismus nicht auch ganz streng regelbasiert sein, indem er den Nutzen sozusagen als Ziel und dann sehr klar definiert, wie ein Regelwerk oder ein Bezugssystem?
Selbstverständlich. Also der Utilitarismus wurde gleichsam als drohend, oder ein sehr platt verstandener, muss man ja differenzieren, ein sehr platt verstandener Utilitarismus wurde gleichsam als Schreckgespenst plötzlich wahrgenommen, der möglich wird, weil eben so ein Relativismus waltet, wenn man das so nennen will. Diese ganzen Ismen, das ist ja eine höchst problematische Geschichte. Aber gut, wir werden aber über all das noch ausführlicher sprechen.